Man kann gesellschaftliche Entwicklungen nur verstehen, wenn man auch die Wirtschaft versteht. Und jetzt muss das Ganze weitergehen. Und tatsächlich wird es auch für die Monopolunternehmen und für die großen Hyperscaler und so weiter nur am Ende des Tages sich rechnen, wenn eben tatsächlich genug Innovationskraft in restlichen Unternehmen steckt. Es gibt natürlich jeden Tag Aufregerthemen. Es gibt auch jeden Tag Aufreger, nicht nur Aufregerthemen, es gibt Aufreger jeden Tag. Aber auf die lange Sicht flachen die sich alle ab, die schleifen sich ab. Man sieht, dass dann oftmals nicht viel übrig bleibt.
For Professional Investors Only. Ein gemeinsamer Podcast von Das Investment und dem Private Banking Magazin.
Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los.
Moin Malte, grüß dich.
Moin Christoph, Grüße zurück.
Malte, ich war neulich in Frankfurt unterwegs und auch da war ich wieder bei den Kapitalmarktausblicken dabei. So viel schon mal gesagt, bei der Deka. Und wie guckst du denn auf diese ganzen Kapitalmarktausblicke eigentlich?
Ach, schwierig. Die kommen ja mindestens zweimal im Jahr, also so zur Halbzeit und zum Jahresende. Also wir kriegen ja davon unheimlich viele. Von jedem Finanzinstitut, jeder Bank, die Asset Manager selber.
Bei jeder Notenbankanpassung, wenn es da mal hoch oder runter geht. Was aber mir auch auffällt, ist, dass das extrem politisch geworden ist, das Ganze. Also du hattest ja auch mal schon ein Gespräch, wo es auch darum ging, dass politische Börsen kurze Beine haben, so diese alte Redewendung. Und ich glaube, das stimmt so gar nicht mehr.
Das gibt es gar nicht mehr. Nein, die Börse wird ja nahezu dominiert von Entscheidern aus der Politik aktuell. Also Trump kann irgendwas zum Zoll sagen. Die Börsen drehen ja immer noch durch. Als ob man es nicht schon irgendwie antizipieren könnte. Nein. Und dann kommt diese geopolitische Spannung dazwischen, dann kannst du auch keine solide Zinsprognose abliefern. Ich glaube, es war früher einfacher, solche Prognosen zu schreiben und es ist aktuell einfach durch die politische Noise einfach deutlich schwieriger.
Darüber habe ich auch mit Joachim Schallmeier gesprochen. Er ist Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der Deka. Und mit ihm habe ich genau darüber gesprochen, dass wir jetzt in einer Welt leben, in der gefühlt jeden Tag ja irgendein Krieg ist, Handelskonflikt, das ganze Thema Blockbildung, also China, USA, die das Ganze immer weiter dominieren, dass die Welt wieder so ein Stück weit auch zerfällt und gleichzeitig schließen die Börsen aber alle zwei Wochen auf einem All-Time-High und wie das eigentlich zusammengeht. Und interessant ist zum Beispiel, er hat sich davon gelöst, dass wir in so einer Dauerkrise leben. Er geht das gar nicht mit, weil er sagt, ja eigentlich war die Welt ja schon immer so, dass ständig irgendwo was passiert ist und alle ganz aufgeregt waren. Und wenn wir da jetzt 5 Jahre zurückblicken, sagen wir, ach, das waren die Good Old Times.
Ja, das klingt ja fast wie eins der Kölner Gassenhauer. Heute ist die gute alte Zeit von morgen.
Das stimmt. Und wir haben auch über Deutschland gesprochen, also einen Blick aufs eigene Land gemacht, weil da ist es ja ähnlich. Wir, also jetzt mal vorsichtig formuliert, würde ich sagen, wir traben seit 7 Jahren auf der Stelle. Der DAX geht aber auch immer weiter nach oben und habe auch gefragt, so ist der DAX überhaupt noch ein Seismograf für die deutsche Wirtschaft? Da ist natürlich unter der Haube viel passiert. Autoindustrie ging zurück, die ja immer so Dividendenauszahler waren, Banken und Versicherer sehr weit nach oben. Auch das analysiert Joachim Schallmeier sehr interessant. Und er sagt aber zum Beispiel auch ganz offen, das ist eine absolute Katastrophe, wie sich Deutschland entwickelt. Also die 5 Jahre Stillstand, die er hat. Sagt aber auch natürlich, der DAX ist einfach gar kein Spiegel Deutschlands mehr, wenn man hier investiert.
Ja, verrückt, wobei man ja früher es noch hingenommen hat und gesagt hat, ja, das ist halt Exportschlager, deshalb steigt der DAX. Das findet alles im Ausland statt, aber das ist ja nun auch nicht mehr der Fall. Und was ich eben so Erschreckendes gehört habe, ist, wir haben ja nur ein marginales Wachstum dieses Jahr, weil einige Feiertage aufs Wochenende fallen. Das sagt ja auch schon alles.
Das stimmt, das ist ja eine sehr interessante Statistik. Also auf jeden Fall haben wir auch ein bisschen zu ihm und seiner Vita gesprochen. Er ist zum Beispiel auch sehr ruhig geworden mittlerweile, wie er auf die Kapitalmärkte blickt. Er hat einfach, glaube ich, schon so viele Krisen mitgemacht, dass denen einfach nichts mehr irgendwie aus der Fassung bringt. Und ob diese Gelassenheit jetzt eine echte Überzeugung ist oder ob das einfach, ich sag mal, eine professionell angelernte Disziplin ist, warum er den Begriff Krise eigentlich nicht mag, das könnt ihr jetzt am besten selbst hören. Vorher aber nicht vergessen, gebt uns gerne 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcasts und Co.
Gute Unterhaltung.
Joachim, wir beginnen mit einem Experiment. Du musst über Nacht das ganze Vokabular deines Berufes mal abgeben. Ja? Also diversifizieren, langfristig, Risikostreuung, das alles weg. Mit welchem einzigen Satz erklärst du deinem Nachbarn am Gartenzaun dann trotzdem, was du hier eigentlich den ganzen Tag tust und wie sich der Kapitalmarkt jetzt bis Jahresende entwickelt?
Dass wir in Unternehmen und damit in die Realwirtschaft investieren und an den realwirtschaftlichen Entwicklungen partizipieren und das möglichst vielen Leuten ermöglichen. Das ist eigentlich unser Job.
Du warst ja auch mal Fondsmanager, richtig?
Lange Zeit, ja. Über 14 Jahre.
Da hast du einzelne Unternehmen logischerweise gekauft, verkauft für ein paar Milliarden Euro, auch in Krisen. Heute redest du ja über die Wirtschaft als Ganzes. Was hast du aufgehört zu sehen, als du dann mal rausgezoomt hast?
Die Tätigkeit als Fondsmanager ist eigentlich super interessant, ja, weil du wirklich über die ganzen einzelnen Unternehmen dich mit denen beschäftigen kannst und den Zugang oder diese Zugangsmöglichkeiten hast. Und das ist ja wirklich eigentlich eine Position, die ist hervorragend. Ja. Und man erkennt damit ganz viele, nicht nur wirtschaftliche Zusammenhänge, sondern auch gesellschaftliche Zusammenhänge. Und das ist was, glaube ich, auch in breiten Teilen unterschätzt wird. Man kann gesellschaftliche Entwicklungen nur verstehen, wenn man auch die Wirtschaft versteht. Denn am Ende des Tages ist die Wirtschaft der bedeutende Faktor und in der Wirtschaft finden die Innovationen statt. Die Wirtschaft schafft die Arbeitsplätze, die schafft das Wachstum und all die Dinge, die schafft auch technologische Entwicklungen. Und deswegen, man beschäftigt sich mit einzelnen Unternehmen, aber man zoomt dann raus nach oben, das ist das, was du sagst, und erkennt dann auch das Große und Ganze viel, viel besser, weil man auch die Verzahnung einfach viel, 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 viel besser verstehen kann. Also es gibt für mich nach wie vor eigentlich nichts Spannenderes, als sich wirklich mit einzelnen Geschäftsmodellen, einzelnen Unternehmen und auch Branchentrends zu beschäftigen.
Das heißt, der gute Makrostratege, der denkt insgeheim immer noch wie ein Stockpicker, also schaut auf eine Volkswirtschaft und sucht reflexhaft nach unterbewerteten Titeln, oder?
Nein, also ich denke nicht wie ein Stockpicker, aber man versucht schon über die Unternehmensseite stärker sich Dinge auch klar zu machen, als nur über die volkswirtschaftliche Seite. Also ich glaube, man braucht eine gesunde Mischung aus beiden. Man muss den Top-Down-Blick, wie es so schön heißt, haben, also den Blick von oben auf das Gesamte. Und da gehört mittlerweile leider auch viel, viel stärker die Politik dazu. Denn die Politik hat die Kapitalmärkte in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer stärker geprägt, also viel stärker als früher. Es gehört aber genauso der Bottom-up-Blick, wie es so schön heißt, dazu, also der Blick von der Unternehmensseite. Am Ende des Tages ist die Summe aller Unternehmen ist unsere Volkswirtschaft und deswegen muss man beide Blickwinkel haben. Früher habe ich natürlich nur einen Blickwinkel stärker gehabt, nämlich den von der Unternehmensseite. Jetzt habe ich ein bisschen stärker den von der Top-Down, von der volkswirtschaftlichen Seite her. Es ist die Mischung aus beiden, die am Ende des Tages wichtig ist.
Du hast ja auch gerade gesagt, die Politik prägt die Welt gerade sehr. Also wir sehen ja eine Blockbildung, die immer stärker wird. Wir haben Kriege auch wieder mehr auf der Welt. Wir haben Handelskonflikte. Trotzdem notieren ja nahezu alle Börsen auf Rekordniveau, gefühlt alle zwei Wochen irgendwie wieder neues All-Time-High. Wie passt das zusammen? Also klassisch heißt das ja immer so, ja, die Märkte blicken nach vorn. Aber blicken die jetzt wirklich voraus, frage ich mich so ein bisschen. Oder ja, haben die Märkte nur gelernt, jede Krise so zu überstehen und deshalb werden irgendwie Risiken systematisch viel zu niedrig eingepreist?
Also erstmal glaube ich, dass wir im Moment gar nicht in so einer super krisenbehafteten Zeit leben. Ja, also wir definieren zwar ständig Krise, 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 ja, und es ist ja auch wirklich beängstigend teilweise, was um uns herum geschieht. Aber wenn man sich da mal ein paar Jahrzehnte zurückbewegt und schaut, was die Weltwirtschaft, was die Gesellschaft schon alles für in Anführungsstrichen Krisen dann überstanden hat, dann stellt man schnell fest, dass das aktuelle Umfeld jetzt nicht so ein ungewöhnlich krisenbehaftetes ist, wie wir jetzt immer denken. Also wir haben auch schon Kriege gehabt, auch schon auch in Europa, wenn wir blicken, also jetzt mit der Ukraine natürlich auch, aber die Situation in Ex-Jugoslawien und all den Umbrüchen, wir haben schon Irak-Kriege gehabt, also auch Themen, die immer wieder für Verunsicherung gesorgt hatten. Deswegen würde ich erstmal einordnen und auch einfach behaupten, dass wir im Moment nicht in einer Zeit der Krisen sind, die eine andere Dimension hätten, als wir das in den letzten 5 oder 10 oder 15, 20 Jahren gesehen haben.
Das war früher immer die Good Old Times, ne? Heute.
Ja, das darf nicht. Also eigentlich ist doch unser Wirtschaftsleben ist eine Aneinanderreihung von Krisen, ja, wenn man so will. Ja, es ist einfach eine Aneinanderreihung von Krisen. Wenn die nicht groß genug sind, dann ist das haben wir Lerneffekte, ja, dann entsteht da was draus. Also man darf das würde ich gar nicht so kritisch sehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, wo man drüber nachdenken muss, ob wir immer wieder da von Krise zu Krise uns hangeln oder ob wir sagen, naja, wir leben in einem unsicheren Umfeld. Aber die Unternehmen passen sich halt wie immer gut an. Und das haben sie jetzt auch wieder unter Beweis gestellt. Die Unternehmen sind einfach unglaublich flexibel. Und diese Flexibilität der Unternehmenswelt, die darf man einfach nicht unterschätzen. Ja. Und das erklärt auch, warum wir, ich mag den Begriff Krise nicht, warum wir jetzt durch diese Schwierigkeiten aktuell auch wieder so gut durchgekommen sind, weil die Unternehmen einfach unglaublich flexibel sind. Ja. Und das wird in Zukunft auch so bleiben, da habe ich gar keine Bedenken. Das heißt natürlich nicht, dass jedes einzelne Unternehmen gut durch eine Krise kommt. Überhaupt nicht. Einige bleiben da auf der Strecke. Ganze Wirtschaftszweige verändern sich und sehen in ein paar Jahren anders aus. Das steht außer Frage. Aber in der Summe ist eben die Unternehmenslandschaft anpassungsfähig genug und auch innovativ genug, um sogar auch aus dieser Krise wieder gestärkt rauszukommen.
Ein großer Teil der ganzen Gewinne, der hängt ja im Moment an einer Handvoll von Tech-Werten und natürlich auch dieser KI-Erzählung, die wir jetzt seit wann haben wir das jetzt so, seit 2022 ging das ja los mit ChatGPT, jetzt die letzten Jahre, da fließen Hunderte oder weiß ich nicht, 1000 Milliarden mittlerweile in die ganzen Rechenzentren und Co. Historisch waren ja solche Konzentrationen, also wenn man jetzt auch mal Nifty 50 guckt, .com und so, ja auch immer ein Stück weit auch Vorbote von Korrekturen. Was ist denn diesmal fundamental anders? Oder gibt es auch irgendwas, wo du sagst, gibt auch Aspekte, die sind gefährlich ähnlich?
Also was wirklich anders ist, ist, dass diese Handvoll von Unternehmen, die Märkte so dominiert, auch von der Marktkapitalisierung her, auch von den Gewichtungen in den Indizes her, dass diese Handvoll Unternehmen heute hochprofitabel sind. Und das ist, unterscheidet wirklich uns auch ganz deutlich vom Jahr 2000, von der Technologieblase, die ja auch anschließend geplatzt ist. Da hatten wir viele Geschäftsmodelle, die einfach auf absehbare Zeit überhaupt keine Profite erzielt haben. Da hatten wir unglaublich hohe Bewertungen. Die Anleger sind einfach Erzählungen gefolgt der Zukunft. Das ist heute nicht der Fall. Heute sind diese Unternehmen große Monopolunternehmen, muss man sagen, fast, die ihre Monopolstellung gnadenlos auch wirklich ausnutzen können. Das sehen wir an den Margen, die erzielt werden. Also Halbleiterhersteller heute, da ist ja 80% Marge oder mehr nichts Besonderes, die sehr hohe Cashflows erzielen, die sehr hohe Gewinne erzielen und deswegen auch extrem viel investieren können. Ja. Und das ist der zentrale Unterschied zu anderen Entwicklungen, wo man eben auch ganz kleine Gruppen hatte, die den Markt dominiert haben. Wo wir jetzt aufpassen müssen, sind schon einzelne Warnsignale. Also mit SpaceX haben wir beispielsweise ein Unternehmen, was noch keine Profite macht, was aber eine unglaublich hohe Bewertung jetzt erstmal erfährt. Wir sehen, dass mehr IPOs kommen, also mehr Unternehmen den Weg an die Börse suchen. Das ist immer so ein bisschen Warnzeichen. Aber da sind wir in ganz frühen Stadien. Ja. Das muss man erstmal schauen, wenn so ein IPO-Zyklus dann ins Laufen kommt. Also wenn plötzlich Aktien an den Markt kommen, die dann hoch bewertet wird, nur weil in der Unternehmensbeschreibung KI steht oder ähnliches, dann ist es an der Zeit, wirklich vorsichtig zu werden. Ja, das sind so die Warnsignale, die man natürlich beobachten muss. Aber wie gesagt, der zentrale Unterschied ist, diese kleine Gruppe von Unternehmen ist hochprofitabel und kann ganz viel auch in andere Unternehmen investieren.
Du hast ja SpaceX gerade schon angesprochen, die da mit 2 Billionen an die Börse gegangen sind. Wir haben ja jetzt so eine Welle von großen Börsengängen, also auch Anthropic, OpenAI, wer weiß, was da noch kommt. Der Unterschied ist ja, viele Unternehmen sind heute extrem lange privat geblieben von denen. Wenn die jetzt doch alle in die Börse bringen, bekommt man da als Anleger überhaupt noch echtes Wachstum oder ist das Beste jetzt eigentlich schon vorher bei den ganzen privaten Investoren gelandet? Also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, wie es von 2 Billionen auf 4 Billionen nochmal ein Verdoppler überhaupt so schnell gehen soll.
Also, Herr Christoph, das ist, also da triffst du wirklich einen ganz, ganz, ganz zentralen Punkt, muss ich sagen, weil das ist wirklich ein riesiger Unterschied. Wir sind ja am gelisteten Kapitalmarkt unterwegs. Und da gibt es ja verschiedene Marktsegmente, sage ich mal, die Large Caps, die Mid Caps, die Small Caps. Und tatsächlich war es früher so, dass du, gerade wenn du in ganz klein kapitalisierte Unternehmen investiert hast, dass die immer höhere Wachstumschancen auch hatten. Und dann den Weg, wenn es gut gemanagt war, wenn das eine gute Geschäftsidee war, dann hat die den Weg halt gemacht von Small Cap zu Mid Cap bis hin zum Large Cap oftmals, ja. Und deswegen ist der Punkt so interessant, den du sagst, das passiert heute weniger, weil einfach viel mehr vorher in privater Hand bleibt und auch die Finanzierungsrunden erstmal in privater Hand vorgenommen werden. Und deswegen wird das jetzt auch in diesem Zyklus sehr spannend sein. Und das ist wirklich dann ein Unterschied zu anderen Zyklen, ob dann der freie Kapitalmarkt nur dazu genutzt wird, um sozusagen dann wirklich final dann Kasse zu machen oder ob dann auch noch ein bisschen Wachstumsfantasie für die Aktionäre übrig bleibt. Oder ob das eben alles schon im Privaten dann sozusagen eingebucht wurde. Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den er da anspricht, ja.
Bleiben wir nochmal bei KI. Die soll ja jetzt die Produktivität revolutionieren. Überall wird alles mit Rechenzentren vollgebaut und alle Segmente, die wir draußen in der Welt haben, merken wir ja auch im Privaten, wird immer mehr durchdrungen. Momentan profitieren ja die ganzen Schaufelhersteller mit diesem alten Bild, was wir ja alle nicht mehr hören können. Also wenn jetzt alles dadurch sehr effizient wird, müssten dann nicht eigentlich auch die alten, langweiligen Unternehmen explodieren, wenn die jetzt KI anwenden, statt die wenigen, die bauen?
Ja, das wird jetzt genau für die nächsten Jahre das Interessante am Aktienmarkt werden, weil jetzt haben wir erstmal die Gewinner, klar, die stehen fest und die haben wir ja vorhin benannt, das sind eben die sich eine Monopolstellung erarbeitet haben. Und jetzt muss das Ganze weitergehen und tatsächlich wird es auch für die Monopolunternehmen und für die großen Hyperscaler und so weiter nur am Ende des Tages sich rechnen, wenn eben tatsächlich genug Innovationskraft in den restlichen Unternehmen steckt. Und da werden in den nächsten Jahren ganz viele neue Geschäftsmodelle entstehen, aber auch alte werden sich transformieren. Und der Kapitalmarkt ist da ja schon ganz gnadenlos unterwegs und auf der Suche, Verlierer und Gewinner zu differenzieren. Also überleg mal die ganze Publishing-Software-Geschichte, dass man sagt, ah, das brauchen wir gar nicht mehr, das machen wir jetzt über KI, Schulungsthematik, ganze Medienlandschaft. Dann die ganze Softwarebranche. Die ganze Softwarebranche ist ja brutal unter die Räder gekommen, weil es als KI-Verlierer galt oder gilt. Ja. Und da wird sich in Zukunft die Spreu vom Weizen trennen. Ich glaube nicht, dass alle die Unternehmen, die heute da als eindeutige KI-Verlierer gehandelt werden, tatsächlich KI-Verlierer werden. Denn auch die Softwareunternehmen werden natürlich KI in ihre Prozesse implementieren. Und wer das geschickt macht und gut macht, der wird nachher einen Kostenvorteil haben, der wird auch bessere Softwarelösungen anbieten können und der wird natürlich bestehen. Also da ist jetzt alles über einen Kamm geschoren worden. Man hat gesagt, Software, bumm, das sind die eindeutigen KI-Verlierer, Shorten. Ja. Genauso sehen auch die Kurse aus. Ja. Sind alle massiv unter Druck gekommen. Und jetzt werden sich einige da auch nicht mehr erholen, vielleicht sogar wirklich übernommen werden oder ganz den Geschäftsbetrieb einstellen. Und andere werden aber deutlich sich erholen können, wahrscheinlich auch viel stärker noch als vor dem Abverkauf, weil sie es einfach schaffen, KI eben gut und zielführend in neue Produkte dann in ihre Prozesse einzusetzen. Und das wird eben Branche für Branche für Branche genauso dann in den nächsten 2, 3, 4 Jahren funktionieren. Ich habe gar keinen Zweifel daran, dass es funktionieren wird. Ja. Dass dann in so einem Prozess auch immer Übertreibungen und Überinvestitionen stattfinden und mit Überinvestitionen auch Fehlinvestitionen und irgendeiner da mal Abschreibung tätigen muss. Das ist ein ganz normaler Prozess. Also wir werden natürlich auch sehen, dass sich Unternehmen verrannt haben, dass sie andere Vorstellungen haben, dass Technologie vielleicht auch ganz schnell veraltert und ich plötzlich meine Milliardeninvestitionen dann auch mal über 3, 4 Jahre abschreiben muss. Das Gute, und Christoph, du hast vorhin angesprochen, was sind die Unterschiede zu damals, ist natürlich auch, und das nimmt so ein bisschen die Gefahr, wenn die Unternehmen, die jetzt investieren, überinvestiert haben, dann müssen die abschreiben, aber sie müssen nicht notwendigerweise gleich den Geschäftsbetrieb aufgeben, weil sie sind ja nicht verschuldet. Ja, das ist ein großer Unterschied. Dann kommen zwar die Aktienkurse unter die Räder, ja, aber es ist nicht gleich so, dass damit dann sozusagen Effekte für den gesamten Finanzmarkt ausgelöst werden. Das wäre gefährlich, ja, wenn man sagt, wir haben hier ganze Branchen, die haben sich jetzt 5 Jahre vollkommen verrannt, vollkommen überinvestiert und jetzt müssen wir in der Breite Abschreibung machen und das zieht dann auch den ganzen Bankensektor mit runter und wir kennen das dann, diese Spiralen, die dann einsetzen. Das ist ja aktuell nicht der Fall, das werden die Aktionärinnen und Aktionäre tragen müssen von diesen Unternehmen, aber darüber hinaus sind die Effekte, die dann in das Finanzsystem sozusagen Breitenwirkung entfachen könnten, die sind eben begrenzt, weil in den Bereichen halt kein großer Hebel, kein großer Leverage, wie es so schön heißt, eben nicht so viel Verschuldung drin steckt wie in anderen Zyklen.
Lass uns mal weg von KI hin zu Deutschland gehen, auf Deutschland gucken. Da erleben wir ja auch eigentlich seit Jahren was Eigentümliches, dass der DAX ja klettert, während die deutsche Realwirtschaft, ich würde jetzt mal sagen, bestenfalls stagniert, vielleicht sogar rückläufig ist hier und da, je nachdem, wo man drauf guckt. Wenn der Index und das Land sich aber eigentlich so auseinander bewegen, wessen Spiegel ist der DAX denn eigentlich noch?
Ja, der DAX ist ein Spiegel der Weltwirtschaft, ganz klar. Die DAX-Unternehmen, die erwirtschaften 17% ungefähr ihrer Umsätze in Deutschland nur. Das heißt, der Rest wird im Rest der Welt tatsächlich erzielt. Und das erklärt schon genau diese Diskrepanz. Der DAX ist also nicht das Spiegelbild der deutschen Wirtschaft. Deswegen konnte er sich auch abkoppeln. Aber das geht natürlich auch nur zu einem gewissen Grad. Und ab einem gewissen Punkt, und wir sind jetzt 5 Jahre schon in der Stagnation, du hast es relativ freundlich beschrieben mit Deutschland, muss ich sagen. Also das ist eine Katastrophe natürlich, die wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben jetzt gerade mal so das Vor-Corona-Niveau erreicht. Und 5 Jahre Stagnation heißt ja nicht nur 5 Jahre Stagnation bei uns, sondern in den 5 Jahren ist ja die Weltwirtschaft unglaublich stark expandiert. Das heißt, wir sind noch mal stärker zurückgefallen, als es die Stagnation eigentlich signalisiert. Also das ist dramatisch, die im Rückspiegel. Und dass sich der DAX da entkoppeln konnte, liegt tatsächlich daran, dass die DAX-Unternehmen international und global aufgestellt sind. Aber, und das muss man auch sagen, in diesem Jahr ja auch ist der DAX mit der schwächste Index, wenn man sich das mal global anschaut. Und die Bremsspuren nehmen natürlich zu. Die Unternehmen können viel über Kostensenkungen, Kosteneinsparungen, Optimierung, und da sind die deutschen Unternehmen Weltmeister, würde ich sagen, wirklich in der Disziplin, kann man auffangen. Also wir sind da extrem effizient unterwegs, aber ab einem gewissen Punkt brauche ich auch wieder eine Wachstumsperspektive. Und diese Wachstumsperspektive brauche ich global, aber die brauche ich auch in der heimischen Wirtschaft. Und in den letzten 5 oder 10 Jahren sind eben auch massive Wettbewerber mit im globalen Markt dazugekommen, allen voran eben Wettbewerber aus China. Und damit ist natürlich auch der globale Markt härter geworden für die deutschen Unternehmen. Also sprich, die Entkopplung lässt sich leicht erklären. Der DAX ist nicht die deutsche Wirtschaft, sondern ist global orientiert, aber auch der globale Wettbewerb wird härter, und deswegen sehen wir, dass sich auch die Gewinnentwicklung im DAX weniger gut entwickelt hat wie in anderen Regionen und zuletzt auch die Kursentwicklung im DAX eben den anderen regionalen Aktienmärkten nicht mehr hinterherkommt.
Unter der Oberfläche hat sich auch der Taktgeber verschoben, also die Automobilbranche, die ja früher das Herz auch der ganzen deutschen Dividenden war, die ist von rund einem Drittel jetzt auf gut ein Achtel gefallen. Banken und Versicherer, muss man ja mal sagen, geben eigentlich heute den Ton an. Was erzählt uns denn dieser, ja, ich würde es ja so sagen, dieser stille Wachwechsel über unser Land?
Also die Automobilindustrie, das ist tatsächlich ein Spiegelbild dessen, was sich in der Realwirtschaft auch abspielt. Denn die Automobilindustrie, das war natürlich auch im DAX mal ein Schwergewicht. Heute bringen es die großen Automobilunternehmen noch nicht mal mehr auf 5% DAX-Gewichtung. Also auch da sieht man wieder diesen Vergleich, Christoph, den du aufgemacht hast, zwischen Realwirtschaft und Aktienwelt. Es wird nach wie vor einen ganz großen Unterschied machen, ob es der Automobilindustrie in Deutschland gut geht oder nicht. Für die deutsche Volkswirtschaft ist die Automobilindustrie nach wie vor ein großer Wirtschaftszweig, vor allen Dingen mit allem, was dranhängt an Zulieferindustrien. Für den DAX spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr, würde ich sagen. Selbst wenn sich die Kurse der Automobilsteller nochmal halbieren, werden wir das im DAX-Index kaum noch spüren, weil eben die anderen Gewichtungen so groß sind. Und das ist genau das Thema. Also es spiegelt diesen Strukturwandel wieder, den wir hier auch in der Industrie ausgesetzt sind, aber schon mit anderen Vorzeichen im Kapitalmarkt, so wie es für den Kapitalmarkt üblich ist. Der läuft da vorweg. Da spielt sozusagen die Automobilindustrie schon kaum mehr eine Rolle in der Zusammensetzung des Index. In der Volkswirtschaft ist es noch was anderes. Da haben wir natürlich noch nach wie vor sehr hohe Abhängigkeiten.
Joachim, ein großer Teil deiner Arbeit besteht ja auch darin, ruhig zu bleiben, damit andere ruhig bleiben, würde ich mal sagen. Die ganze Sparkassenwelt, die Berater, am Ende dann natürlich auch die Sparer. Wie viel von deiner Gelassenheit ist jetzt echt Überzeugung und wie viel ist jetzt erlernte professionelle Disziplin, würde ich es mal nennen?
Nein, das ist wirklich echt Überzeugung, denn am Ende des Tages, und das ist mir auch ganz wichtig, es gibt natürlich jeden Tag Aufregerthemen. Es gibt auch jeden Tag Aufreger, nicht nur Aufregerthemen, es gibt Aufreger jeden Tag, aber auf die lange Sicht flachen die sich alle ab, die schleifen sich ab, man sieht, dass dann oftmals nicht viel übrig bleibt. Wir haben am Anfang, Christoph, von unserem Gespräch gesagt, Mensch, es reiht sich Krise an Krise, Krise ist der Normalzustand, wenn man so will. Es kommt immer darauf an, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Und deswegen ist es auch so wichtig für Anlegerinnen und Anleger, tatsächlich sich nicht ständig von den Schlagzeile leiten zu lassen und von der nächsten Schlagzeile und von der nächsten Schlagzeile, sondern einfach so ein paar Basics wirklich sich zu verinnerlichen. Und dazu gehört natürlich auch einfach ganz langweilig zu investieren, wirklich langweilig ein paar Grundregeln zu beachten und nicht sozusagen jeder Schlagzeile, jedem News, jedem heißen Tipp hinterher zu rennen. Das ist ja auch genau dieser Unterschied zwischen sozusagen ich spekuliere mit meinem Geld oder ich investiere sinnvoll. Und dieses sinnvolle Investieren, das ist tatsächlich unaufgeregt und langweilig, auch wenn die Schlagzeilen oftmals turbulent sind.
Du erklärst ja anderen auch den ganzen Tag die Welt der Märkte. Wer oder was erklärt dir eigentlich die Welt? Also gibt es irgendwie eine Quelle, Menschen, einen Ort, an dem auch Joachim Schallmeier ins Staunen kommt?
Also ins Staunen komme ich oft, aber wer erklärt uns die Welt? Es ist vor allen Dingen, haben wir die einzigartige Chance, dass wir wirklich mit ganz vielen Unternehmen in Kontakt stehen, dass wir wirklich ganz viele Informationen aus erster Hand erhalten, dass wir in der tollen Position sind, mit ganz vielen herausragenden Gesprächspartnern uns auszutauschen. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist natürlich auch viel wert, ob das in der Geldpolitik ist, ob das in der Politik ist, ob es in der Wirtschaftswelt ist. Man ist da in der Rolle, dass man den Zugang zu erstklassigen Gesprächspartnern hat. Und dann ist es wie so ein Mosaik, das man zusammensetzen kann. Und am Ende des Tages haben wir ganz viele wunderbare Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir uns jeden Tag austauschen können, wo jeder ja auch so ein Spezialgebiet hat. Man kann ja nicht überall drinne stecken, in den Geldmärkten, in den Tiefen der Geldmärkte oder in den Rohstoffmärkten oder in den Tiefen der Aktienmärkte. Und wir haben das große Glück, dass wir eben dann immer wieder auch an Ansprechpartner kommen, die uns dann auch wieder Dinge erklären, wo wir einfach nicht so tief drinne stecken. Und das ist, glaube ich, die große, tolle Lage, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen und die auch nicht selbstverständlich ist.
Ich erlebe es ja bei den Kapitalmarktausblicken, wenn ihr die macht oder auch jetzt im Gespräch. Du erklärst ja immer die ganz großen Linien, also Zinsen, Zyklen, Jahrzehnte. Wie schlägt sich diese Fernsicht bei dir im Alltag? Bist du so eher der Typ, der, ich sag jetzt mal, den Stromanbieter auch alle 12 Monate optimiert, oder verlierst du dabei den kleinen Dingen eher den Überblick, weil du eigentlich schon eher viel weiter voraus bist?
Ja, leider nicht, habe ich festgestellt. Ich müsste das mal machen. Stromanbieter wechseln, Versicherer wechseln, Mobilfunkanbieter wechseln alle zwölf Monate, denn da habe ich gerade zuletzt festgestellt, es zahlt sich nicht aus, ein treuer Kunde zu sein, sondern tatsächlich ist der Wechsel da besser. Aber du hörst schon raus, Christoph, ich vernachlässige das eher und lass die Dinge da laufen.
Joachim, die letzte Frage. Stell dir vor, alle Märkte sind für eine Woche geschlossen. Ja, es gibt keinen Kurs, keine Nachricht, nichts zu kommentieren. Bist du erleichtert oder fehlt dir nach 3 Stunden schon das Grundrauschen?
Da, so ein bisschen Grundrauschen würde ich wahrscheinlich schon vermissen, ja. Eine Woche wäre schon sehr lange.
Joachim, vielen Dank für die Einblicke auch in die KI auf Deutschland und deine Arbeit hier.
Christoph, hat Spaß gemacht. Dankeschön.